ja, Offenbarung Kapitel 3 und Vers 1 bis 6. Und dem Boten der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, der die Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich weiß um deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und tot bist. Werde ein Wachender und festige das Übrige, das dich anschickt zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen und aufgefüllt gefunden vor Gott. Denke also daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht in Kenntnis sein, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Du hast auch in Sardes einige wenige Namen, die ihre Kleider nicht befleckten, und sie werden mit mir wandeln in Weiß, weil sie würdig sind. Der, der überwindet, der wird mit weißen Kleidern umkleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht löschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen himmlischen Boten. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also hier Sardes ist die nächste Gemeinde, beziehungsweise der Bote der Gemeinde, der angesprochen wird, aber mit dem Boten auch die ganze Gemeinde. Sardes, hier stellt sich der Herr Jesus vor, als der die Geister Gottes hat, die sieben Geister, die wurden schon erwähnt in Kapitel 1. Und wir haben damals schon festgestellt, die sieben Geister Gottes sind die Fülle des Geistes Gottes, die Fülle des Heiligen Geistes, die Totalität. Und die sieben Sterne, das sind die sieben Boten, die hat er in seiner Hand. Also hier wird es ja gehen um Wachwerden und Beleben, deshalb hier der Geist wird betont und dass die Kraft da ist, wird betont daran, dass dieser Herr Jesus die sieben Boten in seiner Hand hat, die sieben Sterne. Ich weiß um deine Werke, aber wenn man schläft, gibt's nicht viele Werke und es werden hier gar keine aufgezählt. Ich weiß um deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Also bei den anderen wurden immer Werke aufgezählt, hier nicht. Dass du den Namen hast, Namen kommt hier mehrmals vor in diesem Abschnitt. Du Namen hast, du lebst, aber du bist tot. Jetzt ist es aber so, wenn diese Gemeinde und dieser Leiter oder Bote der Gemeinde hier angesprochen wird, so ist es doch eine Gemeinde. Ich habe schon gehört Auslegungen, die haben gesagt, ja, das richtet sich an eine Gemeinde, die ist gar keine Gemeinde mehr, weil die sind tot. Aber wenn er Gemeinde sagt und wenn er sie so anspricht hier und sie noch aufruft zu überwinden, dann müssen wir damit rechnen, dass sie noch leben. Und wenn wir dann weiterlesen, merken wir auch, dass sie noch leben. Aber sie sind irgendwie doch tot. Sie schlafen nämlich. Er sagt, werde wach. Und ein Tod zu einem Toten kann man nicht sagen, werde wach. Ja. Aber die sind wie tot. Ja. Sie benehmen sich wie ein Toter. Wenn man nämlich schläft, dann benimmt man sich wie ein Toter. Man tut gar nichts. Und wir haben ähnliche Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel im Epheser 5, Vers 14, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus dem Toten, und Christus wird dir leuchten. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus dem Toten. Hier wird es nebeneinander gestellt, oder? Der Tod ist wie ein Todesschlaf hier. Und man soll aufgeweckt werden aus dem Todesschlaf. Deshalb werde ein Wachender. Oder auch in Römer 13, Vers 11, es ist Zeit, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten. Und in 1. Timotheus 5, Vers 6, eine solche Witwe ist tot, obwohl sie noch lebt, sagt er dort, von einer Witwe. Die ist tot, obwohl sie noch lebt. Also man merkt, es geht hier um einen bildhaften Ausdruck, so gut wie tot. Und die Gemeinde hier, oder dieser Bote, der hier angesprochen wird, und mit ihm auch die ganze Gemeinde, ist tot in dem Sinne, dass sie so gut wie tot sind. Ja. aber noch nicht wirklich tot. Deshalb ist hier also der Aufruf da in Vers 2, werde ein Wachender, ja, werde wach. Ich weiß nicht, wie das bei euch übersetzt ist. Wie heißt es bei euch?
Werde wach und stärke das andere, das Sterben
will. Das ist gut. Das ist gut übersetzt. Ja, das ist euch gut übersetzt. Also werde wach. Aus dieser, es geht um eine geistliche Auferweckung, aus dem Todesschlaf und stärke das Übrige, festige das Übrige, das sich anschickt zu sterben. Hier haben wir es. Das Übrige, das sich anschickt zu sterben, das im Begriffe ist zu sterben. Sie sind noch nicht wirklich ganz abgestorben. Sie sind aber im Begriffe zu sterben. Also sie sind auf dem Wege zu sterben. Aber sie sind noch leben sie jetzt. Noch ist wirklich Leben da. Und das wird hier angesprochen. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen erfunden, also die reichen nicht aus. Diese Werke sind nicht, er prüft ja nach den Werken, der Richter prüft ja immer die Werke, oder? Und er sieht sich die Werke an und da stellt er fest, das langt nicht. Jedenfalls, denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Also nicht nur in Kapitel 2 hatten wir, denke daran, wovon du gefallen bist. Hier sagt er aber, denke, wie du empfangen hast. Wie haben sie empfangen? Nun, empfangen haben sie mit großer Kraft, mit Frische des Heiligen Geistes. Und von dem Herrn Jesus hatten sie empfangen, Leben hatten sie empfangen. Jetzt müssen sie bewahren, was sie bekommen hatten. Also denke daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es. Und ändere deine Gesinnung, tue Buße wieder, haben wir wieder das Wort, tue Buße. Ändere deine Gesinnung mit Konsequenz. Wenn du also nicht wachen wirst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst gar nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Also wenn sie nicht wachen, dann werden sie schließlich ganz einschlafen oder ganz absterben und dann wird das Kommen des Herrn Jesus Christus für sie sein, wie das Kommen zu Ungläubigen. Dann sind sie wie Nichtchristen. Wie ein Dieb. Daher kommt wie ein Dieb, das heißt unerwartet. Und dann, hier werden sie dann überrascht vom Dieb, ja, weil sie ja nicht bereit sind, dann werden sie schrecklich überrascht werden. Ja. Du hast auch, Vers 4, du hast auch in Sardes einige wenige Namen. Hier wieder die Namen. Die Namen stehen für die Person, hatten wir schon gestern. Der Name steht für die Person. Du hast wenige Namen, heißt du hast wenige Personen. Und diese Namen sind ihm genau bekannt. Er kennt sie, die Namen. Du hast einige wenige Namen, die ihre Kleider nicht verunreinigten. Die anderen haben also ihre Kleider verunreinigt. Das Schlafen bezieht sich also auf eine Verunreinigung. Schläfrig geworden sind sie wegen Sünde, offensichtlich. Da kann man wieder was davon lernen. Dass Sünde geistlich zum Schlafen bringt und schlussendlich zum Absterben, wenn man auf dem Weg bleibt und nicht mehr umkehrt, dann wird man schlussendlich dort landen, wo die Nichtchristen sind, wenn man nichts tut. Irgendwann. Also viele hatten dort ihre Kleider befleckt, aber wenige, haben sich nicht befleckt. Sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Hier ist das Bild von der Hochzeit. Der Bräutigam holt seine Braut und sie wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Hier ist jeder einzelne Christ, wird, wenn er abgeholt wird, mit weißen Kleidern bekleidet werden. Das Bild haben wir später dann auch in Offenbarung 19, wo der Bräutigam kommt und die Hochzeit des Lammes ist gekommen und die Braut wird mit einem kostbaren Kleid bekleidet. Hat dich bereit gemacht. Und hier auch dieses Bild von den weißen Kleidern, weiß, weil sie gewaschen sind. Weil hier weiß, die steht für die Reinheit. Es geht also um die Bereitschaft für den Herrn. Über dich kommen, weil sie würdig sind, heißt es hier. Sie werden mit mir wandeln in Weiß, weil sie würdig sind. Würdig, weil sie festgehalten haben an Christus. Sie sind gereinigt. Der, der überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Hier haben wir wieder den Überwinderspruch und wieder den Gläubigen wird das vor Augen gestellt, was sie bekommen, wenn der Herr wiederkommt. Weiße Kleider, also Reinigung. Wenn sie hier ihre Kleider weiß halten, oder wenn sie hier ihre Kleider sich nicht besudeln, dann bekommen sie dort noch ein zusätzliches, praktisch ein neues weißes Kleid. Was heißt das im Realsinn? Wenn man hier sich reinhält, wenn man hier sich nicht befleckt mit der Welt, mit dem Wesen dieser Welt, dann bekommt man dort eine gereinigte Persönlichkeit, einen völlig gereinigten Charakter. Jesus Christus wird sein Heiligungswerk vollenden dort, in dem Moment, wenn er wiederkommen wird. Also, Christusähnlichkeit. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Hier also, die Möglichkeit wird dann vorausgesetzt, dass man ausgelöscht werden könnte. Aber wer festhält, wer Buße tut, wer das bewahrt, der wird nicht ausgelöscht aus dem Buche des Lebens. In Jesaja heißt es mal, Jesaja 56, Vers 5, einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Für immer werden diese also im Buch des Lebens dann stehen. Einen ewigen Namen, eine ewige Existenz, ein ewiges freudiges Sein bei dem Herrn. Buch des Lebens, das ist das Buch derer, die leben. Im Alten Testament ist das Buch derer, die irdisch leben. Im Neuen Testament hier das Buch derer, die geistlich leben. Das Buch des Lebens. Und ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens im Alten Testament heißt sterben. Und ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens im Neuen Testament würde heißen geistlich sterben. Also das wäre dann wirklich der letzte Schritt zum Tod hin. Also hier, die waren auf dem Weg zum Tode und wenn sie nicht weitermachen, wenn sie nicht Buße tun und weitermachen, dann werden sie geistlich wirklich absterben. Wer überwindet, wird also nicht ausgelöscht werden, wird ewig dort sein. Ich habe mir hier notiert, wenn du Christ bist, die einzige Bedingung, dass du auch während des Erdendaseins im Buch des Lebens eingetragen bleibst, ist die, die sonst auch im Neuen Testament als einzige Bedingung angegeben wird, nämlich im Glauben bleiben. Es geht um den Glauben. Im Glauben bleiben. Der Glaube ist der Schlüssel, wie man hineinkommt ins Buch des Lebens und der Glaube ist der Schlüssel, wie man drinnen bleibt im Buch des Lebens. Man führt ein Glaubensleben. Das wirkt sich aus. Ein Glaubensleben zeigt sich. Ja, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Dort in Sardes hatten sie vielleicht keinen besonderen Namen und wurden sie vielleicht verachtet, aber bei Gott werden sie Männer von Namen und Frauen von Namen sein. Also berühmte Namen. Wie man das öfters liest im Alten Testament. Männer von Namen heißt das. Das waren die angesehenen. Namhafte Leute, sagen wir ja auch. Der ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich denke, das ist recht einfach hier, müssen wir hier nicht viel erklären. Es ist ja recht einfach und recht klar zu verstehen hier, dieser Text. Der zweite ist ein bisschen die nächste Botschaft an die nächste Gemeinde ist schon ein bisschen schwieriger. Da braucht es ein bisschen mehr Erklärung. Wir lesen Vers 7. Dem Boten der Gemeinde in Philadelphia schreibe, Philadelphia heißt übrigens Bruderliebe, Gemeinde Bruderliebe, hier ist die Stadt, aber die heißt so, die Stadt heißt Philadelphia, wurde nicht von Christen gegründet, sondern einfach so. Philadelphia, schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand schließt und schließt und niemand öffnet. Ich weiß um deine Werke, siehe, vor dir habe ich eine geöffnete Tür gegeben und niemand vermag sie zu schließen. Weil du eine kleine Kraft hast und mein Wort bewahrtest und meinen Namen nicht verleugnetest. Also hier die nächste Gemeinde in Philadelphia, das ist die, was man hier wissen sollte, vielleicht als Hintergrundwissen, Philadelphia war im Jahre 17 nach Christus von einem Erdbeben zerstört worden. Und es gab immer wieder Beben und Nachbeben. Und die Leute lebten dort mit dem Wissen, dass jederzeit ein Erdbeben kommen könnte. Ich erinnere mich, als ich mit meiner Frau in Kalifornien war, da war das auch so, sie ging in einen Englischkurs und das Erste, was sie gesagt hat, war, wie man sich verhält bei einem Erdbeben. Das war das erste Wort im Kurs. Und die Leute leben dort mit der Angst im Nacken, es wird einmal ein großes Erdbeben geben. Es gab ja schon Erdbeben in San Francisco. Jedenfalls hier in Philadelphia auch. Und diese Leute wussten, was es heißt, in Angst und Unsicherheit zu leben. Und da, in dieser Gemeinde, stellt sich der Herr Jesus vor als der, der den Schlüssel hat. Schlüssel hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Der Heilige und Wahrhaftige, also heilig und wahrhaftig, das gehört zusammen. Heilig heißt rein, abgesondert von dem Bösen. Wahrhaftig heißt treu und echt und wahr in jeder Hinsicht. Dieser Heilige und Wahre hat den Schlüssel Davids. Nun, um das zu verstehen, was der Schlüssel Davids ist, muss man das Alte Testament, im Alten Testament gibt es eine Stelle, da wird der Schlüssel Davids ist der Schlüssel des Königshauses. Das Königshaus, der Palast, da gab es einen Mann, der war der Palastvorstehend. In Jesaja 22 kommt das vor. Dort ist es der Palastvorsteher Schebna. Und dann gibt es auch das Schatzhaus in dem Palast. Und da braucht es einen Schlüssel für das. Nur einer hatte den Schlüssel. Es gab nur einen Schlüssel und den hat nur einer. Den verwaltet ein Mann. Das ist der Palastvorsteher dort. Oder Schatzmeister auch. Und dieser Mann, der Schlüsselmann, hat die Autorität, die königliche Autorität zur Verwaltung des Königshauses, hat diese Schlüsselgewalt. Wenn er öffnet, dann ist offen. Wenn er schließt, ist geschlossen. Und es heißt in Jesaja 22, Vers 22, ich lege den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter. Öffnet er, so darf niemand schließen, und schließt er, so darf niemand öffnen. Also von daher wird dieser Ausdruck, der Schlüssel Davids, genommen. Also Jesaja 22, 22. Das Königshaus Davids, also wer diesen Schlüssel zum Königshaus Davids hat, der bestimmt, wer reingehen darf und wer nicht. Und jetzt sagt Jesus, er ist der König und er hat den Schlüssel zum Königshaus. Und er hat vor den Philadelphia-Christen eine geöffnete Tür gegeben. Und das Königshaus, wo diese Christen hingehen möchten oder sollen oder werden, das ist das himmlische Königshaus. Das ist gemeint. Vor dir habe ich eine Tür geöffnet und ich habe den Himmel aufgeschlossen vor dir. Der Himmel ist offen für dich. Ja, vor dir habe ich eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Das ist hier also eine große Verheißung, die hier gegeben wird. Ja, also du darfst eintreten. Ja? Der Himmel ist aufgeschlossen worden durch Jesus Christus und er ist jetzt offen. Und er bestimmt, wer eintreten darf. Und er sagte dann auch, der überwindet, dem werde ich dann der wird dann ein Pfeiler im Tempel Gottes sein. Also der Tempel Gottes ist im Himmel und der hat einen Schlüssel und der ist sozusagen, der ist jetzt offen, der ist aufgesperrt. Da kann man jetzt hinkommen. Vor dir habe ich also eine geöffnete Tür gegeben. Aber es gibt eines Tages, gibt es natürlich, dass die Tür geschlossen wird. Die ist einmal dann zu. Dann kann niemand mehr eintreten. Es geht dann zu spät, sozusagen. Dann steht man draußen und klopft an und es geht nichts mehr. Das ist hier gemeint. Also warum ist die Tür offen? Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, weil du eine kleine Kraft hast. eine kleine Kraft. Die Gläubigen in Philadelphia haben nur eine kleine Kraft. Aber darauf kommt es nicht an, wie groß die Kraft ist, sondern es kommt darauf an, dass man sich an Jesus Christus klammert, dass man sich an den Heiligen und Wahrhaftigen hält, der den Schlüssel Davids hat. Der hat die große Kraft. Weil du also eine kleine Kraft hast und mein Wort bewahrtest und meinen Namen nicht verleugnetest. Also hier werden sie gelobt, diese Gemeinde. Wird nicht getadelt, gar kein Tadeln. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans die, die von sich selbst sagen, sie seien Juden und sie sind es nicht. Synagoge des Satans, wir haben das schon erwähnt, in Kapitel 2, Vers 9 kamen sie auch vor. Das waren die damaligen Juden. Übrigens, das ist für mich ein Indiz dafür, dass das Buch der Offenbarung doch vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben wurde. Denn das Judentum war vor der Zerstörung Jerusalems eine starke Macht, war sehr stark. Nach der Zerstörung Jerusalems war das Judentum, irgendwie die Macht des Judentums gebrochen. Und ich habe gesagt, man weiß nicht, wann das Buch der Offenbarung geschrieben wurde. Wurde es erst am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben oder wurde es schon in den 60er Jahren geschrieben? Ich vermute, dass das eher zutrifft, dass es in den früheren, also dass es in den 60er Jahren geschrieben wurde. Weil es gab noch, die Juden waren hier noch sehr stark, haben sich sehr stark gemacht, haben noch immer geprotzt mit ihrem Tempel und mit ihren Gottesdiensten und so weiter. Und auch in Asien gab es Juden, auch in Philadelphia gab es Juden. Und ihre Synagoge ist eine Satans-Synagoge, sagt der Herr Jesus, weil sie den Herrn Jesus abgelehnt haben. Auf diese Weise haben sie den Widersacher in die Hand gespielt. Deshalb ist ihre Synagoge, Synagoge des Satans. Sie sagen, sie seien Juden und sie sind es nicht. Sie sind zwar äußerlich Juden, ja, aber in Wirklichkeit, sie sind nicht echte Juden. Nämlich echte Juden sind nur solche Juden, die den Herrn Jesus Christus als Messias angenommen haben. Die gelten als echte Juden. Sie lügen mit ihrer Behauptung, sie seien Juden, sie seien Gottes Volk, oder? Sie lügen. Natürlich nicht bewusst, aber mit ihrer Behauptung lügen sie. Sagen Sie nicht die Wahrheit. Es ist eine Falschaussage, wenn Sie sagen, Sie sind Gottes Volk. Siehe, ich werde veranlassen, dass Sie kommen und huldigen vor deinen Füßen und zur Kenntnis nehmen, dass ich dich liebe. Also, dass ich dich liebte. Sie werden, eines Tages werden Sie da liegen und dann werden Sie zugeben, dass diese Christen, von denen sie behaupteten, Gott hasse sie, diese sind die Geliebten. Das ist das geliebte Volk. Und nicht das fleischliche Judentum. Also, und dann, Vers 10, weil du das Wort vom Ausharren auf mich bewahrtest, werde ich dich auch bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über das ganze Weltreich kommt, zu prüfen die, die auf der Erde wohnen. Das ist jetzt einer der schwierigeren Verse, wo auch die Theologen sich ein bisschen streiten und sich nicht klar sind, was ist das für eine Stunde der Prüfung, die kommen wird über das ganze Weltreich. Übrigens, wenn hier bei Ihnen vielleicht steht oder bei euch steht Versuchung, das Wort kann schon mit Versuchen übersetzt werden. Die Stunde der Versuchung. Ich glaube, im Elberfelder heißt es Stunde der Versuchung, ja, oder?
Im Luther auch.
Im Luther auch. Das Wort kann beides heißen. Entweder Prüfung oder Versuchung. Da muss der Zusammenhang helfen. Aber es spricht vieles dafür, dass hier Prüfung gemeint ist und nicht Versuchung. Ich meine, letztlich ist jede Versuchung eine Prüfung, klar. Oder jede Prüfung vielleicht auch eine Versuchung. Aber es ist besser hier mit Prüfung zu übersetzen, weil es geht hier nicht, dass man zur Sünde verführt werden sollte. Versuchung, das verbinden wir oft mit Versuchung zur Sünde. Ja. Das ist aber nicht gemeint. Es wird hier versucht, zu schaden, ja, jemandem zu schaden. In dem Sinn eine Versuchung. Aber das nennen wir eigentlich eine Prüfung. Es soll sich herausstellen, wer ist wirklich treu. Ja. Oder soll sich herausstellen, sind die wie sind diese Menschen? Vielleicht ist es auch eine Gerichtsprüfung. Also das heißt, es wird hier auf Herz und Nieren geprüft, der Mensch, ob er bestehen kann. Auch das könnte gemeint sein. Da tappt man ein bisschen im Dunkeln, weil man nicht weiß, welche Prüfung das ist, oder? Niemand kann sagen, genau das und das ist es, weil das der Text nicht sagt. Das heißt, wir können dann nur vermuten, worum geht es. Aber auch da müssen wir wieder an den Zusammenhang denken. Philadelphia, das waren jetzt also Leute, die lebten im ersten Jahrhundert, und es sollte zu jener Zeit eine ganz große Prüfung über das Weltreich, das heißt das damals bekannte Weltreich, kommen. Was könnte das gewesen sein? Das könnte einerseits ein großer Krieg sein, der bevorstand. Also zum Beispiel, wenn die Offenbarung geschrieben wurde im Jahr 68, ja, dann stand tatsächlich ein riesengroßer Krieg bevor, nämlich der jüdisch-römische Krieg. Und der hat nicht nur das Judäa und Jerusalem betroffen, der hat alle Juden im ganzen römischen Reich betroffen. Und das wäre eine Möglichkeit, dass das gemeint ist, ich weiß es nicht. Die andere Möglichkeit ist, dass eine große Christenverfolgung gemeint ist. Aber es steht hier eine Prüfung, die über die ganze Welt, über das ganze Weltreich, Erdreich, kommen wird, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Also alle Menschen werden hier geprüft. Die dritte Möglichkeit wäre, dass es ein Hinweis ist auf die große Prüfung, die eines Tages kommen wird, wenn der Herr Jesus kommt. Da kommt die ganz große Prüfung, oder? Da wird jeder Mensch geprüft. Die Stunde der Prüfung wäre dann die Stunde des Gerichts. In Kapitel 14 ist davon die Rede, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Siehe, ich komme schnell. Und dass er sie davor bewahrt, in dieser Stunde, sodass sie da bestehen können. Die Christen werden bestehen können. Die das Wort bewahren, die werden dort bewahrt werden. Das könnte auch gemeint sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er meint. Es gibt Christen, die meinen, hier ist die Entrückung gemeint. Aber von der Entrückung spricht überhaupt der ganze Text nicht. Die Entrückung ist ein Teil, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werden die Gläubigen einfach zu ihm geholt. Da sollte man nicht zu viel hineinlesen in den Text. Also bleiben wir bei dem Text selber. Und der Text selber sagt einfach, dass die treu sind, die das Wort bewahrt haben, die werden bewahrt vor der Stunde der Prüfung. Ja? Das heißt, so dass diese Prüfungsstunde nicht betreffen wird, dass sie da nicht drunter kommen. Dass sie dann als würdig erachtet werden. Also, wir wollen das offen lassen, welche Prüfung hier gemeint ist. Entweder eine damalige Prüfung, die über das ganze Römerreich kam, das könnte ein Krieg gewesen sein, oder die Prüfung, wenn der Herr Jesus kommt. Und weil er sagt, ich komme bald und ich komme schnell, insofern war das für die Philadelphia auch wichtig, oder? Die sollten sich auch bereit machen auf diese Zeit, wenn der Herr kommt. Dass er dann doch noch nicht gekommen ist zu jener Zeit, das ist, weil er noch geduldig ist und noch möchte, dass viele Menschen gerettet werden. Aber er sagt, siehe, ich komme bald oder ich komme schnell. Mit Schnelligkeit, mit schnell in der Zeit und schnell in der Handlung. Ja, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone, das ist der Lohn, ja. Die Krone ist der Lohn. Und die Krone haben wir im ersten Sendschreiben gesehen, ich werde dir die Krone des Lebens geben. Die Krone ist in der zweiten Botschaft, Vers 10, die Krone des Lebens. Die Krone ist das Leben, das ewige Leben. Und jetzt sollen sie festhalten, was sie haben, damit sie nicht ohne Lohn dastehen, und das würde heißen, ohne ewiges Leben. Damit, wenn ihnen die Krone genommen wird, also dieser Lohn, dann haben sie kein Leben. Die Krone des Lebens. Also, Sie sollen also selber etwas beitragen, nämlich das Wort vom Ausdauer, das Wort seiner des Ausharrens, ja, sollen sie bewahren. Dann wird der Herr sie bewahren. Weil du das Wort vom Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Bewahren geschieht also auch mit Mitarbeit des Christen. Der Christ selber bewahrt sich dadurch, dass er sich an Jesus klammert und an das Wort klammert und bei ihm verharrt, auch wenn es schwierig wird. So bewahrt er sich. Das ist also nicht eine Automatik hier. Halte fest, was du hast. Was hast du? Christus. Das Leben. Die offene Tür. Das Wort Gottes. Das Ausharren. Halte fest, was du hast. Damit niemand deine Krone nehme. Bist du einverstanden, Benaja? Bist du einverstanden? Dann der Überwinderspruch, Vers 12. Der überwindet, ihn werde ich zu einem Pfeiler im Tempelheiligtum meines Gottes machen. Und er wird nicht mehr hinausgehen. Das war für die vielen Leute von Philadelphia ein großer Trost. Die waren immer in den Häusern, jeden Moment bereit rauszulaufen aus den Häusern, wenn das Erdbeben kommt. Und dort bist du dann in einem Tempel, da wirst du nie mehr hinauslaufen müssen und auch nie mehr hinausgehen. Da bist du sicher, geht um Sicherheit hier. Also hier, feste Pfeiler werden sie sein, feste, sichere Pfeiler im Tempelheiligtum Gottes. Die überwinden, wird er zu solchen Pfeilern machen. Und sie werden nicht mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, die aus dem Himmel von meinem Gott niederfährt. Also der Pfeiler, die Säule im Tempel war sehr, sehr wichtig. Es gab ja zwei ganz große Säulen im jüdischen Tempel. Das sind die tragenden Säulen gewesen. Sie hatten sogar Namen. Die waren so berühmt, dass sie jede einen Namen hatte. Die eine hieß Boas und die andere hieß Jachin. Boas heißt in ihm ist Kraft und Jachin heißt er wird festmachen. Er macht fest, er stärkt. Genau das, was er hier sagt, ja. Feste Pfeiler werden sie machen. In ihm ist Kraft. Nicht in uns. Boas und Jachin. Er wird befestigen. 1. Könige 7, Vers 2. Steht da. Also die Überwinder werden in diesem neuen geistlichen Tempel bleiben. Dort wird ewige Sicherheit sein. Er ist es der zuschließt. Da wird dann niemand mehr hinausgehen. Der Herr wird seinen Schlüssel nehmen und zuschließen, aber sie sind in Sicherheit. Und sie bekommen den Namen auf die Stirn. Ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes, auf die Stirn. Das steht in Kapitel 14 dann später, dass es die Stirn ist, auf die geschrieben wird. Hier steht einfach nur, ich werde auf ihn den Namen schreiben. Gott wird also diese seine Leute kennzeichnen. Die gehören mir. Das sind meine Leute. Das Tier wird auch seine Leute kennzeichnen. Die werden gestempelt. Die gehören ihm, dem Tier. Das sind diese zwei Bereiche. Oder? Die einen sind gestempelt oder sind vom Tier gestempelt und die anderen sind von Gott beschrieben. Also der Name spricht hier von der Zugehörigkeit. Sie gehören zu Gott. Sie tragen den Namen Gottes auf der Stirn. Sie sind sein Eigentum und sie sind. Er ist der ihr Denken füllt. Deshalb kommt der Name auf die Stirn drauf. Sie sind göttlicher Natur, diese Leute. Und den Namen der Stadt wird auch draufschreiben: wiederum Zugehörigkeit. Die Residenzstadt, das neue Jerusalem. Die Residenzstadt der ewigen Schöpfung Gottes, der ewigen neuen Schöpfung Gottes, bekommen die Gläubigen dann auch auf ihre Stirn geschrieben. Sie sind jetzt Bürger dieser Stadt. Sie müssen dort auch aus der Stadt nicht mehr hinauslaufen. Und meinen Namen, den neuen Namen. fragt sich, wie ist denn der neue Name von dem Herrn Jesus? Der Name wird mal vorgestellt. In Kapitel 19 wird sein Name genannt. Und der neue Name deshalb, weil er in einem neuen Charakter auftritt, wie er bisher nicht aufgetreten ist. Der Name steht für das Wesen. Und der Name heißt, Vers 16, Kapitel 19, Vers 16, auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel den geschriebenen Namen König der Könige und Herr der Herren. Das ist das neue Wesen, in dem er auftritt, als der König aller Könige und Herr aller Herren. Und die Gläubigen bekommen den Namen auch geschrieben, denn sie sind ja das Eigentum dieses Königs. Auch schon in Vers 12. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, auf seinem Haupt viele Kronen und einen geschriebenen Namen trägt er, den keiner weiß als nur er selbst. Weil er bis jetzt nur er selbst in sich das war. Aber jetzt wird es offenbar, oder? Dieser Name. Sein Name heißt das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Das ist, er ist das, was er sagt, das Wort Gottes. Aber dann heißt dieser Name heißt König der Könige und Herr der Herren. Ja, wer ein Ohr hat, der höre. Es ist interessant, hier steht nicht, wer ein Auge hat, der sehe. Wer ein Ohr hat, der höre. Gott, ja, das ist schön, das tut gut, oder? Gott erreicht das Herz des Menschen über das Ohr. Und er spricht das Denken an. Das Herz ist das Denken. Und das Mittel ist das Wort, nicht das Bild. Wenn du Gottes Sprechen hören willst, musst du Gottes Wort hören. Gottes Wort ist schon auch mitgeteilt. Hier mitgeteilt. Ja? Und das ist niedergeschrieben. Dann hören wir Gott sprechen. Ja, das ist jetzt Philadelphia gewesen. Sind dazu Fragen zu Philadelphia? Da sind natürlich dann alle dabei, wenn er wiederkommt, sobald er kommt, wird dann die Tür, werden alle, die schon gestorben sind, natürlich auch dabei sein. Das ist klar, das wird hier nicht beschrieben, aber in Kapitel 20 wird das dann beschrieben. Da kommt er dann noch hin, was mit den Toten geschieht. Aber hier sind die Lebenden angesprochen und ihnen sagt, sie sollen festhalten und sollen ausharren. Er kommt bald und die Stunde der Prüfung kommt bald. Die dritte, da haben wir noch Zeit, das schaffen wir noch. Die dritte, Laodicea, dem Boten der Gemeinde der Laodicea schreibe, das sagt der Amen. Der Amen. Amen heißt ja. Jawohl, so ist es und so sei es und so wird es sein und so bleibt es. Amen. Er ist der, der sagt, so ist es. Der, es wird jetzt erklärt. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Amen. Das ist eben der treue und wahrhaftige Zeuge. Der sagt, so ist es. Und er selber bezeugt die Wahrheit. Und er bezeugt sie treu. Und er bezeugt sie wahr. Es ist die Wahrheit. Es ist nicht was Falsches, was er bezeugt. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Und Antipas war auch ein treuer Zeuge in der dritten Botschaft bei Pergamus. Das war auch ein treuer Zeuge bis zum Tod. Und so war der Herr Jesus ein treuer Zeuge bis zum Tode. Und der Anfang der Schöpfung Gottes. Hier die Schöpfung, möglicherweise, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es heißt der Anfang der neuen Schöpfung Gottes, das Neue, das er schafft, oder es wird ein Rückbezug auf die erste Schöpfung überhaupt. Er ist der Anfang. Anfang im Sinne von Ursprung, nicht erstes Schöpfungswerk. Die Zeugen Jehovas haben das missverstehen da. Der Anfang der Schöpfung heißt der am Anfang der Schöpfung steht. Nicht der Erste, der geschaffen wurde, denn der Herr Jesus Christus wurde nie geschaffen. Oder es bedeutet, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, denn Gott wird ja eine neue Schöpfung machen und durch die Auferstehung ist er der Erste dieser neuen Schöpfung. Laodikea, vielleicht soll man noch was dazu sagen, liegt an der Kreuzung von ganz wichtigen Handelsstraßen, das in Nord-Süd- und Ost-West-Verbindung. Wollindustrie, also Kleider aus guter Wolle wurden hergestellt. Eine medizinische Schule für Augenheilkunde gab es dort. Augensalben wurden dort hergestellt. Ein wichtiges Bankzentrum, Geldwechsel, natürlich in einer Handelsstadt sowieso wichtig. Aber sie hatten einen Mangel in Laodikea. Sie hatten kein gutes Wasser. Das Wasser war ein Problem. Aber in der Nähe, 160 Meter auf einer hohen Felsenterrasse, gab es eine Thermalquelle. Heißes Wasser ist dort hervorgeströmt. Und dieses heiße Wasser hat man dann in Kanälen heruntergeleitet in die Stadt. Aber als es in der Stadt angekommen ist, war das Wasser lauwarm. Nicht mehr heiß. Lauwarm. Und man trinkt ja nicht gerne lauwarmes Wasser. Besonders im Sommer nicht. Ja. Schmeckt auch nicht gut, hat sich dann auch mit dem Schmutz vermischt und so weiter. Und der Herr Jesus geht auf diese Gegebenheiten ein in Laodikea, wenn er hier zu dieser Gemeinde spricht. Er spricht wiederum zu Wiedergeborenen, er nennt sie Gemeinde, er spricht nicht zu einem Mischvolk von Christen und Nichtchristen. Das ist nicht, wie mir das manche Leute heute auslegen, dieses Schreiben oder diese Botschaft. Nein, es geht um wiedergeborene Christen. Dass sie wiedergeboren sind, wird bestätigt darin, dass er sagt, ich züchtige die, die ich lieb habe. Also züchtigen tut man nur die eigenen Kinder. Die fremden Kinder tut man nicht züchtigen. Die eigenen Kinder, die hat man lieb, die züchtigt man. Und das bestätigt, dass die Laodikea-Gemeinde wirklich eine Gemeinde sind. Also eine Gemeinschaft von Christen, eine Gruppe von Christen. Dieses sagt der Amen, der treue Zeuge. Das muss den Laodikeern hier offensichtlich betont werden. Denn einige von ihnen waren nicht so treu. Er war aber treu. Und er bleibt auch treu. Ich weiß um deine Werke, Vers 15. Ich weiß um deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, dass du doch kalt oder heiß wärst. Also hier haben wir es mit dem Wasser. Das Problem, kaltes Wasser ist gut, wunderbar, erfrischend, herrlich. Heißes Wasser ist auch gut. Thermal, wenn sie direkt aus der Thermalquelle kommt, man hat heißes Wasser als Tee, also einfach heißes Wasser getrunken, wie wir Tee trinken. Ja? Und heißes Thermalwasser, sehr, sehr köstlich. Erfrischend und gut und für die Gesundung, also gesund einfach. Ja? Aber ein lauwarmes Wasser, das ist ekelhaft vom Geschmack. Mir ging es mal so, ich war so durstig und da stand eine Mineralflasche und ich dachte, jetzt kommt gutes Wasser in meinem Mund und ich war so überrascht, als es so lauwarme Brühe war, ich habe wieder ausgespuckt. Das ist hier gemeint, es geht um Geschmack. Der Herr Jesus sagt, du bist kein guter Geschmack. Wärest du doch kalt, frisch, wärst du heiß, wunderbar, Tee, ja? Aber weil du lau bist, lauer, werde ich dich aus meinem Munde speien, spucken. Also kein guter Geschmack, ja? Ekelhaft. Und das sagt der Herr Jesus hier zu der Gemeinde und zu diesem Vorsteher oder Leiter der Gemeinde in Laodicea. Vers 16, so wie es jetzt ist, weil du lau bist und weder kalt noch warm, bin ich daran, dich aus meinem Munde zu speien. Also, er möchte eigentlich auch gern etwas haben von seiner Gemeinde. Er hat ja auch gerne Freude an seinen Gläubigen. Er hat auch gern einen Genuss. Nicht nur, dass wir einen Genuss an ihm haben, sondern er möchte auch einen Genuss an uns haben. Das wird hier diese Gemeinde gezeigt. Aber weil du sagst, ich bin reich, und ich bin reich geworden und bedarf nichts. Und ich weiß, dass du der Elende bist. Und erbärmlich und arm und blind und bloß. Also hier das Problem der Gemeinde hier, die wir vorfinden, ist Selbstgenügsamkeit. Sie glauben eigentlich eine Lüge über sich selbst. Ja, wir sind reich. Wir sind reich. Wir haben ja alles. Und sie haben sicher sehr fromm geredet. Ja? Wir haben in Christus haben wir alles. Ja, in Wirklichkeit hatten sie aber nichts, wie ihr Leben beweist. Also geistlich waren sie sehr arm. Was geistliche, praktische Leben betrifft. Elend, erbärmlich, blind und bloß. Geistlich arm, geistlich blind und bloß. Haben nicht erkannt, wo sie stehen. Ja. Nackt, was praktische Gerechtigkeit betrifft. Die Kleider übrigens in der Bibel, Kleider sind immer, stehen immer für Gerechtigkeit in der Bildersprache. Und hier, die anderen bekommen ein schönes Kleid, ein weißes Kleid. Und hier, die sind ohne Kleider. Ohne Kleider, also ohne praktische Gerechtigkeit. Das fehlt. Das heißt, das Leben, das praktische Christenleben, da hat viel zu wünschen übrig gelassen. Das ist gemeint hier. Und geistlich stolz. Geistlich stolz und selbstzufrieden. Jetzt, was rät der Herr? Vers 18, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist. Also kaufen, soll man Gold einkaufen. Also jetzt kommt natürlich, was der Herr Jesus spricht ja auch in Bildersprache. Was er hier sagt, ist nicht eins zu eins zu nehmen. Wie soll man sich Gold kaufen? Ja, man braucht ja viel Geld, um sich Gold zu kaufen. Aber was meint er? Sie sollen zu Jesus kommen und bei ihm sich bereichern. Denn der hat großen Reichtum. Ja. Und er gibt das Gold ganz günstig her. Man braucht nur kommen und bitten. Ja. Kaufe umsonst, sagt, heißt man in Jesaja 55. Kaufe mir umsonst. Jesaja 55, Vers 1. Aber wie? Was heißt kaufen? Es kostet dich vieles. Es kostet dich alles. Es kostet dich dein ganzes Leben. Gib mir dein Leben, oder? Kauf umsonst, ja, du kriegst alles umsonst. Aber es kostet dich alles. Es kostet dich dein ganzes Leben, dein eigenen Willen, dein Stolz kostet. Nur so kannst du kaufen. Ich rate dir von mir, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. Also ein ganz sauberes, reines Gold, damit du reich seist. Und weiße Kleider kaufen. Weiße Kleider, das heißt praktische Gerechtigkeit. Die Schönheit der Reinheit des Charakters. Den kann man sich kaufen. Wie kauft man sich den? Indem man zu Jesus kommt. Wie? Dann kriegst du ganz günstig. Der Herr, das heißt, wir dürfen uns von Jesus Christus verändern lassen, im Charakter, damit du bekleidet seist und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und salbe deine Augen mit Augensalbe. Die Augensalbe, die gab es dort in Laodicea zu kaufen. Und hier sagt er, kauf bei mir. Oder nimm sie von mir, die Augensalbe. Lass dir die Augen öffnen, heißt. Lass dir geistlich die Augen aufgetan werden, damit du siehst deine Sündhaftigkeit. Dann bring das zum Kreuz, bring die Sache in Ordnung, damit du werde mal realistisch über dich und dann stell dich dem Ganzen und dann mache ich dich jetzt schön und ich gebe dir gut scharfe Augen, dass du einen guten Blick hast zu mir und auf mich schauen kannst. Hier spricht der Herr also sehr ernst. Vers 19, und ich, so viele ich lieb habe, strafe und züchtige ich. Er sagt, schau, was ich hier sage, das ist nicht einfach, um dich zu ärgern. Das ist, um dir zu helfen. Ich liebe dich. Hier ist das Wort gern haben, so viele ich gern habe. Das Philia, die Bruderliebe. Dieses Wort steckt hier drin, und die Zuneigungsliebe. Es gibt ja zwei Wörter, die Agape, das ist die Liebe, das normale Wort für Liebe. Liebe im Sinne von Hingabe, selbstlose Liebe. Und hier ist das Wort für Zuneigung. Die zu denen ich Zuneigung habe, die strafe und züchtige ich. Sei also eifrig und tue Buße. Immer wieder dieser Bußruf. Tue Buße, kehre um, denke um und lass dich verändern. Und denk dran, was es ihm gekostet hat, damit du jetzt kostenlos kaufen kannst. Dann wird die klare Sicht wieder sein. 2. Petrus, nur als Parallelstelle darf ich hier lesen, 2. Petrus 1, Vers 8. Wenn diese Dinge bei euch sind, dann werdet ihr nicht untätig sein, noch unfruchtbar im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Denn der, bei dem diese Dinge nicht gegenwärtig sind, der ist blind und ist kurzsichtig. Die Reinigung von den vorigen Sünden hat er in Vergessenheit geraten lassen. Kurzsichtig über das, wovon der Herr ihn gereinigt hat. Aber jetzt, also kauft ihr Augensalbe. Die, die ich liebe, die strafe und erziehe ich oder züchtige ich. Das Wort heißt erziehen. Züchtigen heißt erziehen. Züchtigung besteht aus Tat und Wort. Das Kind muss erzogen werden in Wort und Tat, also immer wieder mit dem Wort erklärt, aber dann aber auch muss es manchmal was setzen, damit das Kind weiß, aha, es hat Konsequenzen, wenn ich nicht gehorsam bin. Sei also eifrig und tue Buße. Ändere deine Gesinnung. Siehe, ich habe mich vor die Tür gestellt. Vers 20. Siehe, ich habe mich vor die Tür gestellt und klopfe an. Jetzt ist also der draußen steht und anklopft, und zwar hier, aber am persönlichen Menschen. Wenn jemand meine Stimme hören wird. Jesus steht draußen, ausgesperrt hat ihn die Gemeinde im praktischen Sinne. Das heißt, sie leben so, wie wenn er gar nicht da wäre. Es ist alles, geht ganz normal weiter. Es gibt Gottesdienst und es ist alles wunderbar, aber was das wirkliche praktische Leben betrifft, steht Jesus Christus draußen. Sie genügen sich selbst. Jeder ist zufrieden mit sich selbst. Und jetzt stellt er sich an die persönliche Herzenstür jedes einzelnen Christen und klopft an. Er, der Anfang ist, der Schöpfung Gottes, stellt sich hin und klopft an. Er will sich nicht aufdrängen. Er klopft an. Wie klopft er an? Mit seiner Stimme. Wenn jemand meine Stimme hören wird, er klopft, er ruft. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür öffnen wird, werde ich zu ihm hineingehen. Dieser Vers wird oft falsch verwendet. Den hört man immer und immer wieder in der Evangelisation. Immer wieder, dieser Vers. Jesus steht vor der Tür und klopft und lässt ihn ein. Das darf man ruhig so verwenden, aber in dem Zusammenhang hier geht es um Christen, bitte. Die sind schon Christen. Die sind alle Gemeinde Jesu. Und sie sind seine Kinder, die er liebt, die er gern hat und die er züchtigt. Und da steht er im praktischen Sinne draußen. Das heißt, im praktischen Christenleben ist Christus ausgesperrt. Und da klopft er an und möchte einlassen. Und es ist ihm ein großes Anliegen. Der die Schlüssel Davids hat, der eigentlich die Schlüssel alle in der Hand hätte, er klopft an, weil er ist draußen, ja, er fühlt sich nicht angenommen und er will sich jetzt nicht aufdrängen, er will sich nicht einbrechen, ja, oder mit Gewalt. Er klopft an, er bittet um Einlass, er zwingt nicht. Diese Liebe, er will ja Gegenliebe, er liebt uns und er möchte Gegenliebe, und Gegenliebe kann man sich nicht erzwingen, das weiß er. Deshalb klopft er an bei dem Christen, beim einzelnen Christen, dass die Liebe wieder frisch wird, damit er wieder einen guten Geschmack hat, damit dieser Christ für ihn wie ein frisches Wasser ist oder wie ein heißer Tee, nicht wie ein lauwarmes Wasser, das nur ausspucken. Der Herr möchte auch einen Genuss haben an seinen Gläubigen. Okay, bei Pergamus haben wir gelesen, dass die Gläubigen einen Genuss haben wollen. Und der Herr bereitet ihnen einen Genuss. Ein verborgenes Manna und so weiter. Aber hier ist es, dass der Herr auch einen Genuss haben möchte an den Seinen. Er möchte sich auch freuen an Gemeinschaft mit ihnen. Deshalb klopft er an die Tür. Aber er zwingt nicht. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm Mahl halten und er mit mir. Zu ihm, mit ihm und er mit mir. Das ist echte Gemeinschaft, die man hier genießt. Das Ziel Gottes mit den Menschen ist Gemeinschaft. Fröhliche Gemeinschaft. Von tiefer Freude erfüllter Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft der Liebe. Nach dieser sehnt er sich. Er wartet auch auf diese Gemeinschaft. Und, Und wenn hier sehr selbstgenügsame Christen sind, jeder denkt, ich habe ja alles und man lebt aber doch sein eigenes Leben. Dann ist es für den Herrn wie lauwarmes Wasser. Keine Erquickung. Und dann kommt der Überwinderspruch, die Verheißung, Vers 21. Der überwindet, ihm werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich zu meinem Vater und auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Das eine ist Genuss. Der Herr möchte diese eine genießen. Und das zweite ist Mitregierung. Der Herr möchte, dass die Seinen mit ihm regieren. Das lesen wir dann am Ende der Offenbarung auch noch einmal, wo die Gläubigen mit ihm regieren werden. Und zwar alle Gläubigen, allerseits. Nicht, wie ich schon gehört habe, ja, die Gemeinde zwischen Pfingsten und Entrückung, die wird mitregieren und die anderen, die sind da irgendwo draußen im Vorzimmer und sitzen auf der Bank oder ich weiß nicht, die wissen nicht, die weiß nicht, was die dann tun. Ja, aber nein, alle Gläubigen sind angesprochen. Die erlöste Gemeinschaft, die wird mit ihm regieren. Auf seinem Thron sitzen. Der Johannes und der Jakobus, die kamen mal zu Jesus. Die Mama war auch dabei und hat gesagt, ja Jesus, ich hätte da eine besondere Bitte für meine Jungen, meine erwachsenen Jungen. Könnte man nicht so machen in deinem Königreich, dass der eine links und der andere rechts neben dir sitzt. Ja. Die hat gesagt, den Ehrenplatz im Königreich wäre doch was Wunderbares für meine Söhne. Der Herr Jesus sagt, das ist für die es bereitet ist. Jetzt ist die Frage, für wen ist es bereitet? Für die, die überwinden. Die Überwinder. Wer überwindet, der wird dort sitzen mit mir. Und zwar gerade bei mir auf meinem Thron. Ja. Aber denken wir dran, die Überwinder, das ist die Botschaft der Offenbarung. Es geht darum zu überwinden. Und es sind nicht die Botschaft der ersten zwei Kapitel, der Kapitel 2 und 3, das ist die Botschaft des ganzen Buches. Überwinden, es geht um einen Kampf. Und es ist nicht einfach ein Zukunftsbuch, ein Zukunftsbuch, wo das wir etwas sagen, was in der Zukunft sein wird, fertig. Nein, das ist ein Trostbuch und ein Aufruf zum Überwinden für Christen der damaligen Zeit und Christen der heutigen Zeit, genauso wie der damaligen. Und das Tier und all was, diese Sachen, die da zu überwinden waren, das war damals da, das ist heute da und das ist in der Zukunft da. Deshalb ist dieses Buch so ein aktuelles Buch. Das Christen sollen das lesen. Selig, der das liest und der das hört und der das tut. Fragen noch?
Das war es. Kann man mal sagen, und ich erfahre, was es heißt, gerade die goldene Kaufmann.